Deutschlandfunk Interview.
Nebel. Nicht ein, zwei Tage mal am Morgen, sondern wochenlang durchgängig. Und zwar nicht draußen, sondern im Kopf. Das ist ein Symptom von Long-Covid. Nebulös war lange, wie viele Menschen nach einer akuten Corona-Erkrankung, diesen Nebel im Kopf oder andere Symptome haben. Den Nebel über das Wissen können einige Studien lichten. Eine groß angelegte Studie ist gestern in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht worden. Mehr als 76.000 Erwachsene wurden von März 2020 bis August 2021 befragt. Und dabei kam raus, jede achte infizierte Person leidet wochen- oder auch monatelang mindestens an einem Symptom von Long-Covid. Die Studie ist auch deshalb besonders, weil es eine große, nicht infizierte Kontrollgruppe gab, sodass man zwischen echten Corona-Spätfolgen und dem allgemeinen Ich bin müde, weil Pandemie unterscheiden kann. Allerdings erfasst die Studie nicht neue Varianten wie Omikron. Gar nicht nebulös ist hingegen seit langem, dass die Betroffenen sehr leiden. Wie sollte das Umfeld, aber auch die Gesellschaft damit umgehen? Und was sollte die Politik jetzt tun? Darüber habe ich mit der Publizistin und Spiegel-Kolumnistin Margarete Stokowski gesprochen, die seit Anfang des Jahres mit den Folgen einer Corona-Erkrankung kämpft. Frau Stokowski, statt hey, was geht, müsste man ja an dieser Stelle eigentlich zur Begrüßung fragen, was geht denn überhaupt noch?
Ja, bei mir geht nicht so viel. Also ich habe jetzt bald 200 Tage Long-Covid und ungefähr so lange kann ich auch kaum arbeiten und im Grunde auch nicht mein normales Leben leben. Also ich habe jeden Tag verschiedene Symptome, Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf-Probleme, keinerlei Belastbarkeit, Schwindel, Appetitlosigkeit, Kribbeln an verschiedenen Körperstellen, diesen sogenannten Brain Fog, also Konzentrationsprobleme, Wortstörungen. Und damit kann man natürlich sehr viele Dinge des normalen Lebens nicht machen.
Was machen Sie dann so den ganzen Tag lang, wenn Sie jetzt auch sagen, arbeiten ist eigentlich kaum möglich?
Ich liege sehr viel im Bett. Ich bin eine sehr gute Hausfrau geworden, weil ich, wenn ich das bisschen Energie, was ich habe, oft in so kleinere Haushaltstätigkeiten investiere, um mich irgendwie produktiv zu fühlen. Ich kann wenig lesen. Also vorher habe ich sehr viele Bücher gelesen. Jetzt kann ich mich darauf eigentlich kaum konzentrieren. Ich kann ein bisschen Hörbücher hören, aber auch da muss ich oft zurückspulen, weil ich einfach mich nicht gut genug konzentrieren kann. Und ansonsten, ja, ist viel rumliegen und warten, dass es besser wird.
Wann haben Sie denn gemerkt, hier stimmt was nicht mit mir? Und wie lange hat es gedauert, bis Ärztinnen und Ärzte das auch anerkannt haben bei Ihnen?
Also meine eigentliche Corona-Infektion war so wie bei vielen Leuten, so wie eine dolle Grippe oder so. Und es wurde dann aber nach 2 Wochen nicht wirklich besser und nach 3 Wochen nicht wirklich besser. Also die Symptome haben sich dann verändert. Ich hatte weniger dieses Grippeartige und eher dann diese Kreislaufprobleme und Herzprobleme und Schwindel. Und die erste Ärztin, bei der ich war, meinte nach ungefähr 2 Monaten, ja, das ist alles noch normal, da müssen wir jetzt auch nichts untersuchen. Kopfschmerzen hatten sie ja vorher auch schon mal, weil ich vorher auch mal Migräne hatte. Da machen wir jetzt mal nichts. Dann war ich bei einem anderen Arzt, der hat mich dann auch richtig untersucht und das sollte man auch tun. Also man sollte eine große Blutuntersuchung machen und alles Mögliche, ein EKG und so. Der hat das dann gemacht und man kann aber nicht so wahnsinnig viel machen bei der Variante von Long-Covid, die ich habe. Andere Leute haben andere Symptome, da kann man andere Sachen machen. Bei mir ist es so, dass ich ein Herz-Kreislauf-Medikament nehme und Kompressionsstrümpfe trage wegen dem Kreislauf und ja, alle möglichen kleinen Dinge tue, wie Nahrungsergänzungsmittel und halt mich extrem schone. Also mein Tag sehr planen muss. Jeder Gang zum Supermarkt oder jedes Rausgehen ist das Event des Tages. Und ansonsten kann man abwarten und unterschiedliche Medikamente immer mal ausprobieren.
Aber wie lebt man denn, wenn ständig der Crash droht? Also man die Quittung bekommt dafür, dass man sich dann überanstrengt hat und das vielleicht nicht gemerkt hat in der Situation?
Ja, das ist nicht schön, weil klar lernt man mit der Zeit so ein bisschen, wo die eigenen Belastungsgrenzen liegen, aber die sind auch nicht immer gleich. Also manchmal ist es so, dass ich den Weg zur Post laufe und es geht und die eine Woche später laufe ich den gleichen Weg und habe danach einen sogenannten Crash. Crash bedeutet eine Verschlimmerung der Symptome für mehrere Stunden oder Tage. Das heißt, man kann dann wirklich nur noch im Bett liegen. Man liegt im Bett und hat Herzrasen, man hat einen Puls von 120, Schwindel, Schmerzen, Kribbeln, diese ganzen Symptome, die man dann kriegt. Und das kann man nicht immer vorhersagen, wann das kommt. Das heißt, man muss jede Aktivität planen und das sogenannte Pacing machen, also immer nur innerhalb der eigenen Belastungsmöglichkeiten bleiben, aber man wird dann trotzdem manchmal auch überrascht.
Ja,
und das ist extrem unangenehm und kann sehr, sehr frustrierend sein.
Und ich kann mir vorstellen, diese Belastungen, die sind ja nicht nur körperlicher Natur. Also Sie haben jetzt von Aktivitäten gesprochen, dass man zur Post geht beispielsweise. Aber Long-Covid-Betroffene schildern ja auch, dass das emotional zum Beispiel sein kann. Also wenn man sich aufregt, wenn man gestresst ist, traurig ist oder so, was man ja viel ist im Zweifel. Wie gehen Sie damit um, mit diesen emotionalen Belastungen oder Überlastungen?
Ja, also ich kenne das auch. Ich kenne das auch, dass zum Beispiel schon eine Stunde Zoom dazu führt, also einfach ein Gespräch mit Leuten, wo ich mir noch ein bisschen Notizen mache, dass das dazu führt, dass ich danach einen Crash habe oder eine halbe Stunde ein ernsteres Gespräch, also noch nicht mal ein Streit oder so. Das kann auch alles passieren. Und naja, wie gehe ich damit um? Ich versuche, diese Situation zu vermeiden, aber am Ende bleibt dann nicht mehr so wahnsinnig viel Leben übrig. Und was das Emotionale angeht, ist es natürlich auch so, dass eine Rolle spielt, wie Leute mit Long-Covid umgehen. Also ich sehe ein sehr großes Verdrängen und Leugnen dieser Krankheit, auch bei Leuten, die die Pandemie eigentlich ernst nehmen. Also ich rede jetzt nicht von Corona-Leugnern oder Impfgegnerinnen oder so, sondern auch Leute, die eigentlich das Virus ernst nehmen und die sich schützen und geimpft sind und so, haben bezüglich Long-Covid oft erstens sehr große Wissenslücken, also wissen nicht genau, was das für eine Krankheit ist, denken, das ist so eine Art, ja, Müdigkeit, Burnout, man braucht irgendwie mal eine Auszeit oder so. Und zweitens gehen sie damit auch auf eine Art um, dass sie es nicht richtig wahrhaben wollen, wenn man es ihnen dann sagt. Also ich hatte schon so oft jetzt solche Gespräche, wie dass Leute mich fragen, na, wird es denn besser? Und ich sage, nee, eigentlich nicht. Und dann sagen die, ja, aber ein bisschen besser wird es schon, oder? Oder Leute fragen mich, ob ich es auch ein bisschen genießen kann, dass ich jetzt mal so ganz raus bin aus allem. Und nein, ich kann das nicht genießen. Ich würde gerne wieder mein Leben zurückhaben. Und das macht es natürlich auch schwer, damit umzugehen, wenn man ständig sich so extremen Quatsch anhören muss.
Wie würden Sie sich denn wünschen, dass das Umfeld damit umgeht? Weil in den Aussagen, die Sie jetzt gerade da auch getätigt haben, da ist ja auch zumindest eine Form von Empathie mit drin, dass man versucht, oder ein Optimismus, dass man versucht zu sagen, es wird ja vielleicht besser. Also was sollte man denn tun, wenn man im Umfeld jemanden hat, der an Long-Covid erkrankt ist?
Ich glaube, das Erste ist, dass man sich selber informiert, weil Leute, die Long-Covid haben, können nicht zusätzlich auch noch die Aufklärungsarbeit für alle leisten. Und es ist so, dass bei Long-Covid die Symptome sehr unterschiedlich sind. Menschen haben verschiedene Dinge, die mit ihrem Körper passieren. Manche entwickeln Autoimmunantikörper, manche haben Entzündungswerte, manche können eine Reha machen, manche nicht, manche haben Atemprobleme, manche haben Herzprobleme und so. Das ist alles sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn man dann von Leuten, die so wenig Ahnung haben, Sachen gefragt wird, wie kann es sein, dass du einfach einen Eisenmangel hast? Hast du es mal mit Yoga probiert? Kannst du ein bisschen Sport machen und so? Das ist nicht nur nervig, sondern natürlich auch anstrengend, wenn man dann jedes Mal quasi den Wikipedia-Artikel zu Long-Covid runterbeten muss und erklären, was das eigentlich für eine Krankheit ist. Also ich würde sagen, das Erste ist einfach, sich selber zu informieren, was das ist, damit wir das nicht machen können, müssen. Und das Zweite ist natürlich zu versuchen, mit Leuten ein bisschen behutsam und zu umzugehen und sie nicht zu überlasten. Also insgesamt ist es natürlich so, dass unsere Gesellschaft nicht sehr barrierefrei eingerichtet ist und Leute oft vergessen, wie es ist, wenn man mit Behinderung oder chronischer Krankheit lebt, dass man dann nicht alles machen kann. Und auf spezielle Bedürfnisse einzugehen, ist natürlich generell was sich ändern sollte.
Brauchen Sie denn gerade eine Pause in diesem Gespräch oder geht's noch?
Nee, es ist okay.
Okay.
Danke.
Wenn wir bei dem gesellschaftlichen Umgang bleiben, es ist ja jetzt absehbar, dass mehr Menschen zumindest einige Monate lang an Long-Covid, Post-Covid leiden werden, eventuell auch nicht arbeiten können, nur eingeschränkt für Partnerinnen, für Freunde, für die Familie da sein können. Bei all dem Leid könnte man zumindest auch denken, dass es da eine Chance gibt, dass diese Erwartung von immer funktionieren müssen vielleicht mal hinterfragt wird in unserer Gesellschaft.
Ja, also im Moment sehe ich das noch nicht. Im Moment sehe ich eher sowas, dass Long-Covid und das Ausfallen dadurch eher so psychologisiert wird. Also dass Leute das immer noch nicht als körperliche Krankheit wahrnehmen, sondern dann so Burnout- oder Depressionsvergleiche ziehen. Es sind ja auch übermäßig Frauen betroffen. Das wird dann zum Beispiel auf die Wechseljahre geschoben oder auf so eine Art Überempfindlichkeit, oder die hat halt nicht so gut weggesteckt, dass sie sich trotz Schutz und Impfung angesteckt hat. Also im Moment sehe ich noch nicht, dass wir da so eine Art Lernprozess draus haben, sondern es geht für mich von dem, was ich mitbekomme, eher in eine Richtung, dass es immer noch verdrängt und geleugnet und in eine komische Ecke geschoben wird. Und das wird ein Problem werden, wenn 10-15% der Leute Long- oder Post-Covid haben und dann arbeitsunfähig sind, vielleicht für Wochen, vielleicht für Monate, vielleicht aber auch für Jahre oder für immer, dann werden wir uns darauf einstellen müssen. Und es ist nicht so, dass es eine vollkommen neue Krankheit ist. Also ME/CFS, das, was viele Leute als Fatigue-Syndrom kennen, das ist ja seit Jahrzehnten bekannt. Und Leute, die darunter leiden, fordern genauso lange bessere Forschung, Unterstützung, Aufklärung dazu. Und genau das bräuchte man jetzt auch bei Long-Covid. Und das sehe ich im Moment nicht. Ich sehe im Moment, dass Karl Lauterbach permanent twittert, wie schlimm Long-Covid ist. Hier eine Studie, da eine Studie. Aber ganz ehrlich, wir brauchen nicht Tweets über diese Krankheit, wir brauchen Geld. Geld für Forschung und Aufklärung, Geld für bessere Versorgung. Es gibt im Moment super schlechte Kapazitäten, was Long-Covid-Sprechstunden und Kliniken betrifft. Es gibt viel zu wenig in der Hinsicht. Man muss teilweise 6 Monate warten, bis man sich überhaupt dort vorstellen kann. Dann ist es eine Frage, was passiert, wenn das Krankengeld ausläuft. Man kann nicht ewig Krankengeld bekommen, man braucht finanzielle Unterstützung. Sehr viel, was ich da noch tun müsste.
Also das ist jetzt der Teil, wo es darum geht, wie geht man mit den Betroffenen von Long-Covid um? Natürlich eine andere Frage ist, wie kann man vorbeugen? Was denken Sie, wenn Sie jetzt zum Beispiel dieses neue Infektionsschutzgesetz oder den Entwurf dazu sehen für den Herbst, wo drin steht, dass eben die Länder selbst die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen anordnen können, wenn sie das wollen, dass es aber Ausnahmen gibt bei Kulturveranstaltungen für Getestete, für Genesene, für frisch Geimpfte. Was denken Sie, wenn Sie sowas hören?
Ich finde es grotesk. Warum? Und traurig. Weil noch mehr Leute sich infizieren werden und noch mehr Leute ihr Leben verlieren werden. Und zwar nicht nur ihr Leben verlieren im Sinne von, dass sie sterben, sondern ihr Leben verlieren im Sinne von, dass sie zu Hause liegen mit Symptomen und hoffen, dass irgendwann mal jemand ihnen helfen kann. Und so einfache Dinge wie eine Maskenpflicht in Innenräumen, Entschuldigung, das tut niemandem weh und wäre so ein gutes Mittel, um mehr Infektionen zu vermeiden. Und wenn das wegfällt, gute Nacht. Also ich finde es richtig, richtig schlimm.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke auch.
Das war die Publizistin und Spiegelkolumnistin Margarete Stokowski, die an den Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung leidet.